Ich grüße euch. Die Frage, die ich heute kurz und knapp beantworten möchte, ist folgende. Kommt ein Christ ins Gericht? Die Frage, die dahinter steht, ist, ob ein Christ in das Gericht, an dem alle Werke offenbar werden und die Menschen nach ihren Werken gerichtet werden, ob ein Christ da in dieses Gericht da hineinkommt. Und diese Frage kann ich wirklich kurz und knapp, so kurz und knapp, wie es wahrscheinlich keine andere Antwort beantworten kann, sagen, nein, er kommt nicht ins Gericht. Von daher ist die Antwort sehr klar, die Antwort ist auch von der Schrift sehr klar. Und ich möchte aber diese Antwort, diese knappe Antwort kurz erklären. Anhand zwei Bibelstellen möchte ich das belegen und euch zeigen, dass ein Christ nicht ins Gericht kommt. Hoffe, dass die Antwort für euch zum Segen sein wird und dieses kurze, kleine Studium gewinnbringend sein wird. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist Johannes Kapitel 5. Diese Stelle macht sehr deutlich, weil unser Herr Jesus Christus selbst uns da eine Antwort gibt und die müsste eigentlich schon reichen, diese Stelle. Und wenn wir uns diese angeschaut haben, dann zeige ich euch nochmal eine weitere Stelle aus der Offenbarung. Ich würde sagen, die Schlüsselstelle auch dazu und ich hoffe, dass dadurch die Antwort damit bestätigt wird. Also schauen wir uns die erste Stelle an. Das ist Johannes Kapitel 5, Vers 24. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ein herrlicher Vers, eine herrliche Verheißung, eine herrliche Zusage. Mit der doppelten Verstärkung, doppeltes griechischen Amen, Amen, das, was wir am Ende immer eines Gebets bejahen und bekräftigen durch unser Amen, so stellt Jesus diese Bekräftigung, Bejahung gleich am Anfang hin. Es ist die stärkste griechische Form des Bestätigens, des Bejahens. Amen, Amen, wahrlich, wahrlich. Macht Jesus damit deutlich, dass was er jetzt gleich sagt, wirklich feststeht und unerschütterlich ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, das heißt das Wort des Evangeliums, das Wort Jesu hören, das Wort der Vergebung, das Wort der Erlösung, wer sein Wort hört und dem glaubt, der ihn gesandt hat. Das heißt, der glaubt, dass Jesus vom Vater gekommen ist, um für uns unsere Schuld auf sich zu nehmen, um unsere Sünden wegzunehmen, um die Strafe auf sich zu nehmen. Denn dazu hat der Vater den Sohn in diese Welt gesandt, um ihn für uns zur Sünde zu machen, damit wir in uns seine Gerechtigkeit bekommen. Das ist 2. Korinther Kapitel 5, auch ein herrlicher Abschnitt. Von daher wer das glaubt, sagt Jesus, und dann kommt die herrliche Aussage, hat ewiges Leben. So, er bekommt nicht nur, er hat es schon. Das heißt, sein ewiges Leben beginnt jetzt schon. Warum? Das Gericht, das jeden Menschen, der ohne diese Rechtfertigung Jesu ist, dieses Gericht wird noch kommen und jeder Mensch wird in diesem Gericht und seine Werke offenbar werden und in diesen Werken wird er da auch gerichtet und zum Tod, zum ewigen Tod verurteilt werden. Aber diejenigen, die an Jesus Christus glauben und dass Gott dieses Gericht in Jesus Christus schon vollzogen hat, das heißt, es ist schon geschehen, für die ist dieses Gericht schon stattgefunden und zwar jetzt knapp von 2000 Jahren. Für die Gläubigen hat Jesus dieses Gericht, das für die Ungläubigen später kommt, jetzt schon auf sich genommen. Und somit wird Gott uns nicht zweimal richten. Er wird unsere Sünden, die wir begangen haben und in Jesus Christus uns vergeben sind, er wird sie noch nicht noch einmal hochholen und sie nicht noch einmal prüfen, sondern sie sind vergeben, ins äußerste Meer geschmissen, sie sind ein für alle Mal weg. Und das ist die herrliche Wahrheit, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, mit Christus und durch Christus schon durch ihr Gericht durchgegangen sind und so die Vergebung der Schuld und der Sünden schon empfangen haben und somit jetzt schon ewiges Leben haben. So, sie beginnen ab jetzt schon ewig zu leben. Und nur nebenbei, liebe Geschwister, wenn das ewige Leben jetzt schon beginnt, wann hört es auf? Also wenn wir ein Leben bekommen, das ewig ist, dann ist allein schon in dem Namen und in der Bezeichnung ewiges Leben ist schon eingeschlossen, dass dieses Leben nicht aufhören wird und somit uns nicht wieder weggenommen wird, sondern es ist ein ewiges Leben. Und jeder, der dem Sohn und dem Vater glaubt, hat dieses ewige Leben. Und dann kommt diese Verheißung und kommt nicht ins Gericht. Das ist das Herrliche. Er kommt nicht. Da ist sehr klar, das, was Jesus sagt. Er kommt nicht ins Gericht. Wir verstehen, warum. Das Gericht hat Jesus auf sich genommen. Darum kommt er nicht mehr ins Gericht. Und dann sagt er, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist schon Vergangenheitsform für all die Gläubigen. Für all die an Jesus Christus und an den Vater Gläubigen. Sie haben diesen Übertritt schon erlebt. Vom Tod ins ewige Leben. Eine herrliche Verheißung. So, das ist einfach eine Stelle, die so klar darüber redet, weil in dieser Frage oder in dieser Kategorie ich es kurz und knapp halten möchte, werde ich nicht so arg auf den Kontext da eingehen, der es aber auch belegen würde, sondern möchte ich euch ganz kurz noch eine zweite Stelle zeigen, die ebenfalls darüber spricht. Die ist etwas komplexer. Dieser Abschnitt gehört zu dem umstrittensten Abschnitt der Bibel. Zumindest bei den Christen. Es ist dieser Abschnitt in Offenbarung Kapitel 2 über das mysteriöse tausendjährige Reich. Da gibt es ja so verschiedene Meinungen über dieses tausendjährige Reich. Ich möchte es aber jetzt aus dieser Perspektive nicht so betrachten, sondern aus dieser Perspektive der Frage, kommt ein Christ ins Gericht? Drei Dinge ganz kurz vorher zum Überlegen oder zum Nachdenken. Zu einem wird uns in diesem Abschnitt der Sieg über den Satan gezeigt, über den Drachen, die alte Schlange, der Teufel, der Satan ist. Das ist das Erste, was wir begreifen. Der Sieg über den Satan wird uns hier offenbart und dann wird gezeigt, welche Konsequenzen es hat. Und zwar zu einem für die Gläubigen und zu einem anderen für die Ungläubigen. Für die Gläubigen bedeutet dieser Sieg über den Satan, das Vorrecht zu haben, bei Jesus so zu sein und mit ihm zu herrschen. Das ist das Herrliche. Und die Überwindung dieser Gläubigen, weil sie haben den Satan überwunden, bringt ihnen dieses Vorrecht hervor. Und das ist auch etwas, was Johannes wir im Johannes gelesen haben und Jesus verheißen hat. Wer glaubt, ist schon in das Leben hinübergegangen. Jetzt spricht dieser Abschnitt von den Menschen, die ewiges Leben haben und sterben, was mit ihnen passiert. Und die Verheißung, die hier haben, ist, dass sie, weil sie das Tier überwunden haben, das heißt, weil sie an Jesus Christus gläubig geworden sind und ihm gehören, leben sie weiter, obwohl sie sterben. Ich lese euch das vor, ab Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis des Jesu, um das Wort des Gottes willen enthauptet worden waren. Also hier ist hier die Rede von denen, die gestorben sind. Und jetzt, was passiert mit denen? Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand genommen haben. Also die nicht das Denken und das Handeln dieses Antichristen-System angenommen haben. Das heißt, die in Christus Jesus Gläubigen, die versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und in Vers 5 heißt es, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Und sie wurden lebendig. Das, was hier heißt, und sie wurden lebendig, steht im Griechischen, und sie lebten. Das ist nicht so, und sie wurden danach lebendig. Sie waren tot und dann sind sie auferstanden. Das ist nicht die Thematik hier. Hier ist nicht die Rede von der leiblichen Auferstehung in diesem Abschnitt, sondern hier ist die Rede von der Wiedergeburt. Weil sie in Jesus Christus sind und vom Tod ins Leben übergegangen sind, sagt uns dieses Wort, und obwohl sie sterben, leben sie weiter. Das ist die Aussage. Und sie lebten, ist eigentlich im Griechischen von der Zeitform. Und das ist in der Elberfelder Fußnote, könnt ihr sogar sehen, dass da ein Vermerk ist. Da heißt es, und sie lebten. Das ist ein wichtiges Verständnis an diesem Punkt. Die Aussage ist, und obwohl sie sterben, leben sie weiter, weil sie natürlich das ewige Leben in sich haben. Dann wird erklärt, dass die aber, die dieses ewige Leben nicht haben, von Jesus Christus, das Gericht nicht abgenommen haben. Was mit denen passiert? Vers 5. Die übrigen der Toten, also die übrigen, die gestorben sind. Was ist mit denen? Heißt die Toten, wurden nicht lebendig. Sie leben nicht. So, das ist die Aussage. die in Christus sind, sterben und sie leben weiter. Sie sind vom Tod ins Leben schon hindurchgedrungen. Aber die übrigen der Toten, die nicht in Christus sind, sie sind nicht lebendig. Und hier geht es um die geistlichen Toten, um geistlich lebendig zu sein. Das ist die Aussage. Und darum Vers 6, der so oft missverstanden wird, Vers 6, glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. So, jetzt werden die glückselig gepriesen, die beneidet, die glücklich geschätzt. Warum? Die an der ersten Auferstehung teilhaben. Was ist die erste Auferstehung? Es ist nicht eine leibliche Auferstehung. Die erste Auferstehung ist die geistliche Auferstehung. So wie Jesus Christus als Erstling aus den Toten auferstanden ist, den geistlichen Tod überwunden hat und dann hat er mit uns lebendig gemacht, sagt die Schrift. Er hat uns mit lebendig gemacht. Das ist die erste Auferstehung, von der hier die Rede ist, die geistliche Wiedergeburt. Johannes Kapitel 3, die Erklärung, die Jesus Nikodemus gibt, dass es notwendig ist. Und wer Anteil an dieser geistlichen ersten Auferstehung, an der Wiedergeburt hat, der braucht sich vor dem zweiten Tod, nämlich von dem ewigen Gericht, von dem offenbaren Gericht der Werke der Menschen, sich nicht fürchten. Und somit den zweiten Tod, warum? Weil er den zweiten Tod nicht erleben wird. Er wird den zweiten Tod nicht erleben. Was ist der zweite Tod? Das ist der ewige Tod. Obwohl also sie sterben, sie werden den ersten Tod erleben. Ja, natürlich den leiblichen Tod, aber den geistlichen Tod werden sie nicht erleben. Warum? Weil sie natürlich die erste Auferstehung erlebt haben, nämlich die Wiedergeburt. Ich hoffe, ihr könnt diese Komplexität, die in diesem Text steht, folgen und es auch verstehen. Und jetzt kommen wir zu Vers 11. Da ist jetzt die Rede von diesem einem Gericht, von diesem Thronsaal Gottes. Und wir merken, dass wir hier am Ende sind. Und das heißt, und ich sah einen großen weißen Thron, ab Vers 11, und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Wir sind also am Ende der Heilsgeschichte Gottes. Die erste Schöpfung ist vernichtet, die erste Erde ist nicht mehr und die Menschen, die auf ihr gewohnt und gelebt haben, werden gerichtet. Und jetzt ist, wer wird hier gerichtet? Hier werden nicht die Lebendigen gerichtet. Hier werden nicht die Lebendigen gerichtet. Hier heißt Vers 12, und ich sah die Toten, die Großen, die Kleinen, die vor dem Thron stehen, Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren. Wer wird gerichtet? Das heißt, sind die gestorben sind und aus dem Vers 5 nicht lebendig wurden. Sie blieben tot, sie sind geistlich tot. Gerichtet werden die geistlich Toten. Und nach was wird sie gerichtet? Natürlich nach ihren Werken, weil sie keine Werke Gerechtigkeit haben, die in Jesus Christus sind. Sie haben nur ihre eigenen Werke. Also werden die Bücher aufgetan und ihre Werke werden offengelegt. Und dann heißt es, und diejenigen, die nicht in dem Buch des Lebens gefunden sind, das sind all diese, das heißt, die keine andere Gerechtigkeit haben, als nur die Gerechtigkeit, als ihre eigene Gerechtigkeit, ihre eigenen Werke, sie werden verurteilt und in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Für uns sind, für die aber in Jesus Christus lebendig gemacht worden sind, die nicht nach den Werken gerichtet sind, die sind ja glückselig zu preisen. Das steht doch in Vers 6, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sie brauchen diesen Tag, die brauchen dieses Gericht vor dem weißen Thron Gottes nicht zu fürchten, weil sie nicht in ihn hineinkommen. Da kommen nur die geistlich Toten hinein. Also die Menschen, die gestorben sind und geistlich tot sind. Darum ist es so wichtig, dass Menschen vor ihrem Tod sich für Jesus Christus entscheiden, weil danach gibt es keine zweite Chance. Da werden sie nach ihren Werken gerichtet. So, das ist ganz kurz und knapp die Antwort. Kommt ein Christ ins Gericht, in das Gericht, in dem die Werke offenbar werden? Nein, er kommt da nicht hinein. Warum nicht? Weil wir schon in Jesus und durch Jesus Christus vom Tod ins Leben übergegangen sind und nicht in dieses Gericht hineinkommen. So, ich hoffe, das regt euch zu einem weiteren Studium, vor allem der Offenbarung an und des Johannesevangeliums, aber gerade das spannende Studium, Kapitel 20 in der Offenbarung. Wir sind gerade im Seminar, am Studieren dieses Buches. Wir sind noch lange nicht so weit im Kapitel 20, kommen aber Stück für Stück da dem näher. Und ich hoffe, dass ihr diese Wahrheit vertieft und vor allem, dass diese Wahrheit euch Frieden gibt, dass diese Wahrheit euch Ruhe gibt. All denen, die an unseren herrlichen Jesus Christus glauben, aber die an ihn nicht glauben, dass es ihnen wirklich zu denken gibt. Denn sie erwartet dieses Gericht. Macht's gut, ihr Lieben.